Lob und Dank sei dem Herrn, dass das eine Tatsache ist, die unser ganzes Leben erfüllt, weil wir wissen, dass Gott sein Wort hält. Und unser Herr sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir möchten dort sein, wo er ist. Auf Erden ist er unter den Seinen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, sein Wort zu hören, ihn anzubeten, da ist er gegenwärtig, um sich zu offenbaren, zu reden, zu wirken, zu segnen, wie wir es gestern Abend aus Johannes 10 gehört haben. Der Herr ist gekommen, dass seine Schafe leben und volles Genüge haben. Der Feind kommt, zu schlachten, zu morden, umzubringen. Aber der Herr kommt, um Leben und volles Genüge zu geben. Ich habe es hier wohl am Mittwochabend erwähnt. Es gibt Gotteskinder, die der Herr während der Zeit ihres Gläubigseins gesegnet und anderen zum Segen gesetzt hat. Aber gerade bei Schwester Elsner war es wohl so, dass auf ihrem Krankenlager mehr Leute vom Herrn gehört haben, als in den Tagen, als sie noch rüstig war und gehen konnte und auch den Leuten Zeugnis ablegen. Wörtlich sind wohl einige hundert dagewesen aus dem Ort, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Verwandtenkreis, denen sie alle mit Freudenzeugnis von der Gnade Gottes geben konnte. Und das ist ein Segen für viele. Deshalb möchte ich darum bitten, dass wir Gott inniglich anflehen, dass er auch die Gelegenheit dazu nutzen möchte, um zu den Menschen zu reden. Was ist unser Gläubigsein, wenn wir keinen zum Herrn geführt, keinem zum Segen geworden sind, für uns gelebt haben? Was nützt uns da unser Gläubigsein? Man kann daran zweifeln, ob wir gläubig sind. Denn der Herr hat gesagt, ich habe euch dazu bestellt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht eine bleibende sei. Und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt und nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber gestorben ist, dann wird es viele Frucht hervorbringen. Unser Herr will uns ein fruchtbares, ein gesegnetes Glaubensleben geben, das fruchtbar für andere und zum Segen werden kann aus Gnaden. Ihr wisst ja, nur gerettet sein, das genügt nicht, sondern anderen diese Rettung zu bringen in Wort und Tat und alles, was uns zuteil geworden ist, das können und das sollen wir weitergeben. Darin wird eigentlich der Wert dessen, was Gott uns geschenkt hat, offenbar, ob wir es anderen weitergeben können, so weitergeben, dass Gott in der Sache ist. Manchmal haben wir es auf eigene Weise versucht, haben den Leuten alles Mögliche gesagt, dass sie uns nicht mehr anhören wollten. Die Liebe hat gefehlt, das Salz hat gefehlt, es hat alles gefehlt, was eigentlich da sein sollte, damit Menschen wirklich zupacken und es in sich aufnehmen. Möge es heute so sein, dass der Herr aus Gnaden zu uns spricht, dass er die letzte Zeit, die uns noch übrig bleibt, dazu nutzen könnte, um dich und mich zum Segen zu setzen. Durch wen soll er zu anderen reden, wenn nicht durch sein Volk? Hat er einen anderen Mund? Hat er andere Möglichkeiten? Er lässt Katastrophen, er lässt ja vieles kommen. Aber Zeugnis von der Gnade können nur die geben, die begnadigt worden sind. Nur wer begnadigt wurde, kann von der Gnade Zeugnis ablegen. Nur wer gerettet wurde, kann von der Rettung Zeugnis ablegen. Nur wem Gott sich wirklich geoffenbart hat, der kann davon reden. Alle anderen werden alles andere reden. Und es geht immer wieder in Erfüllung. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Es ist wirklich so, dass man Dinge beobachten kann. Einerseits, wenn es einem in den Sinn kommt, können Chorusse gesungen werden. Und andererseits, wenn die erste Gelegenheit kommt, oh, dann strömt aus dem Herzen alles andere als das, was vorher aus dem Munde erklungen ist. Aber wenn Herz und Mund übereinstimmen, und das geschieht nur dann, wenn der Mensch mit Gott übereinstimmt, dann stimmt Herz und Mund überein, dann wird das aus dem Munde hervorströmen, was in dem Herzen übergeht. Ist es die Gnade Gottes, dann wird sie aus deinem und aus meinem Munde als Dankbarkeit hervorkommen. Und wir werden uns auf die Hauptsache konzentrieren können und Gott von Herzen dafür danken. Wir leben ja in einer Zeit, in der jeder jeden missversteht. Es ist ja, man könnte es fast sagen, eine Zeit, wie sie nie da war. Ich wollte ein anderes Wort gebrauchen, habe es im letzten Moment abgewendet. Aber ihr selbst wisst es ja, wenn man heute 15 sagt, dann haben Menschen 50 verstanden. Und jeder versteht eben das, was er will. Es ist manchmal unfassbar und dennoch gehört es alles mit in das Bild und den Ablauf der Endzeit, in der wir uns befinden, und wir können nichts daran ändern. Nur eins können wir tun, und das auch nur mit Gottes Hilfe und aus Gnaden, dass wir uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen, wem wir dienen wollen und wem unser Leben gehört. Für die eine oder für die andere Seite müssen wir uns entscheiden. Ich habe es in den letzten Tagen einige Male in mich hineingesagt oder vor mir her ausgesprochen. Meine Entscheidung ist die Entscheidung Gottes. Ich kann nicht anders. Es gibt irdische Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann, an die er sich gebunden fühlen mag, aber es gibt göttliche Entscheidungen im Leben seiner Kinder. Und ich bin dahin gekommen, die göttliche Entscheidung an erster Stelle zu setzen. Und die göttliche Entscheidung lautet, ihm zu dienen und seinem Volk zur Verfügung zu stehen, unter allen Umständen, auch wenn alles Kopf steht, das spielt keine Rolle mehr. Ich muss meinem Gott dienen. Es ist ein göttliches Muss. Wenn dieses göttliche Muss nicht dahinter stünde, was sagt einmal Paulus? Er hat fast einen Fluch ausgesprochen und gesagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Er war dazu bestimmt. Das war eine göttliche Fügung in seinem Leben, eine göttliche Entscheidung. Und die hat er an erster Stelle gesetzt. Ich kann nicht anders. Ich hätte mich gern zurückgezogen, hätte gern aufgehört. Ich habe ja mehr getan, und das sage ich in aller Bescheidenheit, als viele, viele andere, die vor mir waren. Und nur die Ewigkeit wird's offenbaren. Und irgendein Bruder sagte mir, Bruder Frank, der Einsatz eines Menschen im Reiche Gottes beweist, wie wert oder wie hoch er die Sache einschätzt, die ihm übertragen worden ist. Und wenn das ein Maßstab ist, dann habe ich die Sache, die Gott mir übergeben hat, sehr hoch eingeschätzt und einen Einsatz gegeben, wie er wohl kein zweites Mal zu finden ist. Ich bereue keine Stunde des Tages und keine Stunde des Nachts, die ich dafür eingesetzt habe, um Gott und seinem Volke zu dienen, und vertraue, dass der Herr den seinen Gnade schenken und dass sie durch alles hindurchfinden werden und eines Tages froh sein werden, dass Gott uns in einer solchen Weise gnädig war, geholfen hat, für alles gesorgt und sein Wort bestätigt. Ich habe es wohl hier auch schon am Mittwochabend gesagt. Ich war selbst über die Predigt in Zürich, wie ja nach jeder Predigt, unzufrieden und habe gesagt, oh Gott, mein Gedächtnis ist schon so schwach, die Worte, die ich aussprechen möchte, sind im nächsten Augenblick weg, und es macht mir einige Mühe, denn die Dinge sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Im Gegenteil, ich werde ja äußerlich oder irdisch nicht mehr sein, was ich einst war. Aber Gott in seiner Gnade hat ja Wege und Mittel, alles wohlzumachen. Als ich dann aber noch in Zürich von diesem einen Bruder, der nach vorne kam, nach Beendigung des Gottesdienstes, und er plötzlich seinen Arm auf und nieder schwang und sagte, während der Predigt ist die Heilung geschehen, und mein Arm, den ich nicht mehr biegen konnte, ist wieder ganz normal. Er fing an zu weinen, und Gott zu preisen, die da vorne waren, haben es alle miterlebt. Und ich dachte bei mir selber, wie treu ist doch unser Gott. Das Wort wird verkündigt, und unter der Verkündigung des Wortes tut Gott Wunder und Zeichen, rettet Menschen, vergibt ihnen die Sünden, heilt die Kranken, offenbart sich und segnet. Was wollen wir noch mehr? Gott sendet sein Wort und macht gesund. Gestern wurde ja aus Johannes 10 das Wort gelesen, heute aus Matthäus 7, und alles geht so ineinander und verbindet uns mit Gott und stärkt uns im Glauben. Jedes Wort Gottes richtet auf, auch wenn es ganz niederschmetternd über uns ergeht. Es richtet auf. Und Menschenworte können manchmal noch so salbungsvoll an uns gerichtet sein, und sie reißen uns zu Boden. Aber Gottes Wort kann noch so ernst und noch so scharf an uns ergehen. Irgendwo ist im Worte Gottes eine helfende Hand, eine segnende Hand, etwas, das uns aufrichtet. Und ich glaube, wir spüren das je länger, je mehr, dass uns Gott unter dem Schall seines Wortes aufrichtet. und dass er uns segnet und wir verspüren, dass er uns nahe ist. Ich habe gestern die Bibelstelle nicht angegeben von der Begebenheit mit David und vielleicht sollte ich sie heute angeben, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht und seine Richtigkeit hat. 2. Samuel 12, Vers 25. Ich will ihn nur lesen. 2. Samuel 12, 25. David übergab ihn der Fürsorge des Propheten Nathan, der ihm den Namen Jedia gab, um des Herrn willen. In Klammern steht Liebling des Herrn. Wir haben gestern betont, dass David ja selber Prophet war und er hat den Sohn, den er liebte und von dem er spürte, dass der Herr seine Hand auf ihn gelegt und dass er mit ihm etwas Besonderes vorhat. Ihn hat er der Fürsorge der Erziehung dem Propheten Nathan übergeben, nicht einem Hochschullehrer, nicht irgendeinem, der ihm vieles fürs Leben hätte mitgeben können, sondern einem Propheten. Aber glaubt es mir, es gibt niemanden auf Erden, den Gott so gebrauchen kann wie einen Propheten. Es gibt niemanden auf Erden, der einer besseren Fürsorge übergeben werden könnte als der Fürsorge Gottes unter dem Dienst und der Obhut eines Propheten. Und so ist es damals geschehen. Wie ich ja betonte, hat David in seinem Herzen gewusst, dass dieser Sohn den Thron besteigen und dass er diese Fürsorge, diese Erziehung nötig hat. Und das alles hat Gott so gefügt und geführt. Und wir wissen später, als Salomo betete, er wollte nicht irdischen Reichtum, Gott hat das alles dazu gegeben. Er wollte ein weises Herz, um das Volk Gottes richtig zu leiten und recht zu unterweisen. Und dann sprach der Herr, weil du nicht um Rache an deinen Feinden und nicht um Reichtum oder Ehre gebeten hast, werde ich dir das alles geben, worum du gebeten hast, und noch mehr auch das, worum du nicht gebeten hast. Ist das nicht wunderbar? Gott schenkt den Seinen das, worum sie bitten, und er schenkt ihnen noch mehr, denn unser Herr sagt, ihr sollt lieben und volles Genüge haben. Ich schaute gestern Abend hier auf das Wort im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Es ist ja ein Wort, das uns allen bekannt ist. Und dann schaute ich auch auf Kapitel 12. Und ehe ich zu Kapitel 11 gehe, möchte ich aus Kapitel 12 die Verse 9 und 10 und 11 lesen. Johannes Kapitel 12 von 9 bis 11. Es erfuhr nun die zahlreiche Volksmenge der Juden, dass Jesus dort sei, und sie kamen hin, nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber hielten Beratungen ab, in der Absicht, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen dorthin gingen und zum Glauben an Jesus kamen. Hier werden mir zwei Gedanken sehr groß. Die Menschen kamen nicht nur um Jesu willen, sie kamen um des Willen, was Jesus an einem Menschen getan hatte. Ihr wisst ja, wenn der Herr Jesus kommt, dann tut er etwas und dann kommen die Menschen, um zu sehen, und zwar diejenigen zu sehen, an denen der Herr etwas getan hat. Was sehen sie an dir? Was sehen sie an mir, wenn sie nicht nur um Jesu willen kommen, sondern auch um deinet und um meinet willen, um uns zu sehen, an denen der Herr Jesus etwas getan hat. Sie sahen Lazarus und kamen zum Glauben an Jesus Christus, nicht an Lazarus, sondern dieser Lazarus war ein Hinweisschild auf Jesus, der sich an ihm verherrlicht hatte. Er war ein Wegweiser. Wie steht's um dich? Wie steht's um mich? Können Menschen kommen, um dich als ein lebendiges Zeugnis der Gnade Gottes betrachten? Können sie kommen, um dich und mich zu sehen und dann zum Glauben an Jesus Christus zu kommen? Das wurde mir schon gestern so groß. Und ich weiß nicht, wie wir dann in diese prophetische Richtung kamen. Aber ihr wisst ja, wir kommen zu einem Gottesdienst, ohne dem Herrn zu sagen, jetzt muss es so sein. Es muss so sein, wie er es führt und haben möchte. Aber auch heute Morgen ließ mich dieses Wort nicht los. Es heißt hier, es erfuhr nun die zahlreiche Volksmenge der Juden, dass Jesus dort sei, und sie kamen hin, nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Der Herr Jesus hat seine Macht geoffenbart und die Menschen kamen, um diejenigen zu sehen, an denen der Herr sich verherrlichen konnte, um diejenigen zu sehen, die er gerettet, die er geheilt, die er von den Toten auferweckt hatte, denn sie waren ja das Resultat seines Dienstes. Sie waren das Ergebnis seiner Gnade und seiner Liebe. Er kam ja nicht, um sich selber zu dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Und er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und das Kranke zu heilen. Dann dieser Vers hier, weil nun viele Juden seinetwegen dorthin gingen und zum Glauben an Jesus kamen. Das, was der Herr an den Seinen tut, soll andere zum Glauben an ihn führen. Nicht, dass wir sagen, seht, nun hat der Herr dieses und jenes gemacht und wir lenkten die Aufmerksamkeit auf uns selber. Nein, wenn der Herr an dir etwas getan hat, dann wird die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus gelenkt werden, der sich dir geoffenbart, der dich gerettet und der dich geheilt hat. Du bist dann ein lebendiges Zeugnis des lebendigen Gottes, das ohne Worte auf Jesus hinweist, wer sich an uns verherrlicht hat. Und mir kam der Gedanke, dass eigentlich die beste Einladung, die beste Reklame im Reiche Gottes sind nicht teuer bezahlte Annoncen, sind nicht Werbungen, die gemacht werden können. Da zieht man alles Mögliche an. Die rechte Werbung, das rechte Bekanntwerden ist das, wenn Gott sich unter den Seinen verherrlicht und wenn die Menschen davon hören und wenn sie kommen, und dann wollen sie nicht nur Jesus sehen, sie wollen dich sehen, sie wollen mich sehen und dann zum Glauben kommen, wie hier geschrieben steht. Ihr kennt ja die Geschichte, auch sonderbar in sich selbst, wenn wir aus Kapitel 11 von Vers 1 lesen, dann heißt es, es lag aber ein Mann krank danieder, Lazarus von Bethanien aus dem Dorfe, in welchem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Es war die Maria, die den Herrn mit Myrrenbalsam gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus lag krank danieder. Dieses erinnert mich an die Geschichte, als der Herr Jesus im Hause des Simeon zu Gast war, und plötzlich kam eine Frau hinein und warf sich zu den Füßen des Heilandes, weinte sich aus vor ihm und hat mit ihren Tränen seine Füße genetzt und gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Hier wird Maria in dieser Weise beschrieben, dass sie es war, die den Herrn mit Myrrenbalsam gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Und was sagte der Simeon? Der sprach in seinem Herzen, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine Frau das ist. Und plötzlich sagt der Herr, Simeon, ich hab dir etwas zu sagen. Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir die Füße nicht gewaschen. Du hast mich nicht willkommen geheißen. Aber diese Frau hat nicht aufgehört, seitdem sie eingetreten ist, sich auszuweinen und meine Füße zu waschen und sie mit ihren Haaren zu trocknen. Hier ist es der Herr. Und nun wird gesagt, diese Maria ist es, die den Herrn gesalbt, die seine Füße getrocknet hat mit ihren Haaren. Und dieselbe Maria ist es, die zu den Füßen Jesu war und nicht der Beschäftigung nachging, sondern das überließ sie der Martha. Die Worte des Herrn waren ihr so kostbar, nicht, dass sie faul gewesen wäre oder sich vor der Arbeit gescheut hätte, aber in ihrem Herzen war ein solch tiefes Verlangen, zu den Füßen Jesu die Worte des Herrn zu hören. Und was hat er damals gesagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer dachten in ihrem Herzen, wer ist denn dieser, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Die Pharisäer sind auch da, wo der Herr Jesus eingeladen wird. Auch da erheben sie ihre Stimme. Aber das ändert nichts an dem, was Gott mit einem Menschen vorhat. Und wenn der Herr in dein Herz etwas hineingelegt hat, dann wirst du zu ihm kommen, koste was es koste. Dann mögen die Menschen denken, was sie wollen, und du wirst dich zu seinen Füßen niederwerfen und wirst ihn anbeten und die Worte seines Mundes hören. Es heißt hier, da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Es war das Haus, in dem der Heiland sich aufgehalten hat. Das Haus, manches könnte in diesem Zusammenhang darüber gesagt werden. An einer Stelle sprach unser Herr, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Es gibt einfach Dinge im Leben eines Menschen, die unerklärlich sind, aber die Gott dazu nutzt, um etwas Tiefes, etwas Inniges in einem Menschen zu bewirken, das aller Oberflächlichkeit ein Ende machen kann. Da sandten die Schwestern zu Jesus, ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus das vernahm, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werden soll. Wenn die Kritiker dazu gehört haben, dann hätten sie anschließend sagen können, seht, da hat er gesagt, diese Krankheit dient nicht zum Tode, sondern dass der Menschensohn durch sie verherrlicht wird. Und anschließend ist Lazarus doch gestorben und sie hätten sagen können, seht, nun hat er doch nicht recht gesprochen. Er hat schon recht gesprochen. Wenn ihr die Geschichte weiterliest, dann sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Er wusste zu unterscheiden zwischen dem Tod als Trennung von Gott und zwischen dem Übergang ins Jenseits eines gläubigen Menschen, der ja nicht stirbt, sondern nur abscheidet und aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergeht. Auch die Jünger haben es damals noch nicht ganz verstanden. Hier unten steht es ja, lasst mich Vers 11 lesen. So fragte oder so sagte er und fuhr dann fort. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Da erwiderten ihm die Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte den Tod des Lazarus gemeint. Sie dagegen waren der Meinung, er rede vom leiblichen Schlaf. Seht, das Reden des Herrn muss von den Seinen richtig verstanden werden. Nur mit unserem Verstande können wir es nicht ergründen und nicht verstehen. In Vers 14 lesen wir, da sagte Jesus ihnen mit klaren Worten, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Merkt ihr, worum es geht? Hatte der Herr nicht schon vorher gesagt, oh, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen, beziehungsweise nachher am Schluss dieses Kapitels hier. Und es heißt, ich freue mich euretwegen. Sie waren nicht erschüttert. dass Lazarus gestorben ist. Sie kamen nicht zu mir und sagten, hör mal, hast du dich getäuscht? Du hast doch noch vorhin gesagt, dass diese Krankheit nicht zum Tode führt, sondern dass der Menschensohn durch sie verherrlicht werde. Herr, was ist nun geschehen? Wie sollen wir die Sache einordnen? Ihr braucht gar nicht einzuordnen. Er hat eingeordnet. Alle Dinge sind in seiner Hand. Er sprach, ich freue mich um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Der Herr hat Freude daran, wenn wir glauben lernen, wenn wir in der schwierigsten Lage am Glauben festhalten und am Worte Gottes, damit der Herr sich wirklich offenbaren kann. Und dann sagt er, doch nun lasst uns hingehen. Da sagte Thomas, der auch den Namen Zwilling führt, zu seinen Mitjüngern, lasst uns hingehen, um mit ihm zu sterben. Thomas hat die Sache sicherlich nicht ganz begriffen gehabt. Lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Vielleicht hatte er jetzt Bange, dass Schande kommen würde, denn der Herr hatte gesagt, seine Krankheit dient nicht zum Tode. Nun ist er aber doch gestorben. Ach, lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Dazu haben wir immer noch Zeit. Wenn Jesus mit uns geht, dann gehen wir nicht hin, um mit einem Toten zu sterben. Denn Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Wenn wir mit Jesus Christus zu einem Toten gehen, dann nicht, um mit ihm zu sterben, sondern damit der Tote zu neuem Leben hervorgebracht wird. Das ist hier sehr klar und deutlich gesagt und ausgesprochen worden. Stellt euch vor, der Meister ist unter ihnen und dennoch sagt Thomas zu seinen Mitjüngern, lasst uns hingehen, um mit ihm zu sterben. Wie mag es unseren Heiland ergriffen haben, dann kam er dorthin. Und ihr kennt ja die Geschichte sehr gut. Der Vorwurf, die Frage war, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch der Herr ist ja die Auferstehung. Er ist das Leben. Er ging hin, um dem Tode die Macht zu nehmen. Es heißt hier in Vers 40, Jesus entgegnete ihr, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen würdest? Da, wo keine Hoffnung mehr ist, wo der Tod eingezogen, wo Trauer und nichts als Herzeleid zu hören und zu sehen ist, da kommt der Herr und höret, gerade da, wo solch ein Zustand eingetreten ist, gerade da will der Herr sich verherrlichen. Und er sagt, oh, das, du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Schwester sagte, er stinkt schon. Manchmal mögen wir sagen, ich kann die Sache nicht mehr riechen. Ich bin der Dinge überdrüssig. Das reicht mir, das ist genug. Ja, ohne den Herrn wird's uns reichen und hätten wir genug. Aber mit dem Herrn können wir im Glauben vertrauen, dass er eine Wende bringen und dass er sich verherrlichen kann. Sein Wille wird in jedem Fall geschehen. Und so wir glauben, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber Martha hatte eine ganz natürliche Reaktion. Sie sagte, Herr,
Er stinkt schon. Es war nicht nur der Tod, nicht nur die Trauer, nicht nur das Leid. Es war schon übler Geruch, der sich verbreitete. Aber je schlimmer eine Lage, umso größer das Wunder, das dann geschieht, und umso mehr wird Gott verherrlicht. Wie oft haben wir es in der Predigt Bruder Brenhams von Abraham gehört, als alles unmöglich war, aussichtslos, menschlich gesprochen, da gab Gott die Verheißung. Er hätte sie früher geben können, als sie jung waren. Wo wäre da das Wunder gewesen? Wo hätte sich Gott da verherrlicht? Wie hätte er das Unmögliche möglich gemacht? Unser Gott hat Freude daran. Und er sagt hier zu seinen Jüngern, unser Herr Jesus, ich freue mich um euretwillen. Stellt euch vor, am Grabe des Lazarus weinte er, tiefes Leid hat ihn ergriffen, und zu seinen Jüngern sagt er, ich freue mich euretwegen, damit ihr glauben lernt. Etwas sollte geschehen, eine Glaubenslektion sollte erteilt werden. Er hat seinen Jüngern in dieser unmöglichen Lage eine Glaubenslektion gegeben, nicht nur in Worten, sondern in der Tat. Und im tiefsten Leid konnte er sagen, ich freue mich euretwegen, weil er wusste, dass sie eine Glaubenslektion lernen werden, die ihnen bleiben wird für den Rest ihres Lebens. Möge Gott uns in Gnaden ansehen. Und wenn wir heute nichts anderes hören, und wenn der Herr Schier sagen würde, ich freue mich um euretwillen, dass ihr in dieser Lage seid, dann würden wir sagen, Herr, diese Freude können wir nicht teilen. Aber er freut sich ja nicht um einer Sache willen, die geschehen ist. Er freut sich, damit seinem Volke in einer unmöglichen Lage geholfen und dass sein Sieg und seine Macht offenbar werden kann. Er hatte keine Freude daran, dass dort so viele weinten und dass Trauer war und Tod eingezogen. Daran hatte er keine Freude. Er hat's ja wörtlich gesagt, ich freue mich euretwegen, damit ihr Glauben lernt. An einer Stelle sagten die Jünger, lehre uns beten. Hier bekommen sie eine Glaubenslektion, damit ihr Glauben lernt. Vom Glauben reden und eine Glaubenslektion zu erfahren, sind zwei verschiedene Dinge. Jeder kann vom Glauben reden, aber die Glaubensprüfung zu bestehen, auszuharren. Und schier, wie es hier bei Martha war, sie wich ja aus und sagte, ich weiß, dass er am jüngsten Tage auferstehen wird. Der Herr aber hatte gesagt, ich bin gekommen, ihn aufzuerwecken. Und sie sagte, ich weiß, dass er am jüngsten Tage auferstehen wird. Der Herr hat aber hier nicht vom jüngsten Tage gesprochen, sondern von dem, was gerade da an dem Orte, an dem Tage geschehen sollte. Brüder und Schwestern, manchmal meinen wir, der Herr redet von einer anderen Zeit, die in der Zukunft liegt. Er redet heute zu dir und zu mir. Er will sich uns an diesem Tage neu offenbaren. Er will uns wissen lassen, dass er uns nicht im Stich lässt und dass im Glauben auszuharren haben. Hier in Kapitel 12 lesen wir das noch einmal von der Maria. Da heißt es, Jesus kam nun 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Sie veranstalteten ihm zu Ehren dort ein Mahl, bei dem Martha die Bedienung besorgte, während Lazarus sich unter denen befand, die mit ihm zu Tische saßen. Seht, und dann stellen wir fest, dass Maria gesalbt hat und so weiter. Jesus saß dort am Tische und Lazarus mit ihm und all die Gäste. Wir müssen es durch die Gnade Gottes ganz neu erleben, dass Menschen kommen, um sich mit Jesus und mit denen, an denen er sich verherrlichen konnte, hinsetzen und das Mahl mit ihm halten, und dass der Wohlgeruch dessen, was er getan hat, sich überall hin verbreitet. Denkt an dieses Wort, das wir gelesen haben. Es erfuhr nun die zahlreiche Volksmenge der Juden, dass Jesus dort sei. Und sie kamen hin, nicht um Lazarus willen, sondern auch um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Menschen werden kommen, wenn sie hören, dass Jesus etwas getan hat. Aber sie wollen auch diejenigen sehen, an denen er etwas getan hat. Nun die Frage mit der Hand auf dem Herzen. Hat der Herr etwas in deinem Leben getan? Hat er sich dir als treu erwiesen? Hat er dein Leben vom Verderben erlöst? Hat er dir alle Schuld und Sünde vergeben und dich gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit? Dann sollen die Menschen kommen und sollen es sehen. Das nämlich, was Jesus an den Seinen getan hat. Und auch der 11. Vers, weil nun viele Juden seinetwegen dorthin gingen und zum Glauben an Jesus kamen. Menschen müssen etwas hören, damit ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Und wenn es Jesus ist, der es getan hat, werden alle diejenigen, an denen er sich offenbaren konnte, ein Hinweis, sie werden ein Zeugnis sein, und die Menschen werden zum Glauben an Jesus Christus kommen. Bruder, Schwester, du und ich, wir sollen solche lebendigen Zeugnisse sein, damit andere kommen und sehen, den Herrn sehen, Gott erleben wie nie zuvor. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Nun mögt ihr sagen, wenn sie heute kämen, würden sie nichts als Tod und Trauer und Herzeleid und vieles sehen und hören. Ja, das mag sein. Aber mit dem Augenblick, wo der Herr Jesus auch kommt, werden sie etwas ganz anderes sehen und hören. Da wird das Herzeleid zu Ende sein, die Feindschaft aufgehoben, der Tod verschlungen, denn Jesus als die Auferstehung und als das Leben wird uns mit seiner Auferstehungskraft durchdringen, uns neues Leben schenken, der üble Geruch wird weg sein, und Menschen werden kommen, um die zu sehen, an denen Jesus sich verherrlicht hat und werden zum Glauben an Jesus Christus kommen. Nicht durch deine Anstrengung. Lazarus hat nicht gesagt, jetzt werde ich mal sehen, ob ich zum Segen werden kann. Nein, wen Gott segnet, der ist ein Segen. Und wie oft haben wir das Beispiel aus dem Munde Bruder Brennims gehört? Er sagt, ein Schaf braucht nicht darum gebeten zu werden, Wolle zu tragen. Es trägt Wolle, weil es ein Schaf ist. Und dem Ziegenbock kannst du das beste Futter vorsetzen und sagen, sei vernünftig und bring auch ein wenig Wolle und es wird nichts da sein, gar nichts wird zu sehen sein. Ein Schaf bringt Wolle hervor, weil es ein Schaf ist. Es entspricht dem Wesen und der Natur des Schafes. Ein Kind Gottes, das erlöst ist durch das Blut des Lammes, gehört zu den Schafen seiner Weide und zu der Herde seiner Hand, um die und für die er geblutet und sein Leben gelassen hat. Er sagte ja, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat es getan. Lasst uns zu ihm kommen, so wie wir sind. Und er wird sich offenbaren. Er wird segnen und das Unmögliche möglich machen. Wenn wir der Same Abrahams sind, dann werden wir an den Verheißungen Gottes festhalten. Bis zum Unmöglichsten hin. Es war schon unmöglich mit 75 Jahren, aber mit 95 noch viel unmöglicher. Und dennoch sind alle Dinge möglich, dem, der da glaubt. Lasst uns daran festhalten, Gott im Glauben ehren. Und wenn wir heute den Herrn sagen hören, ich freue mich euretwegen, dass die Sache so gekommen ist. Und ich gehe mit euch hin, damit ihr glauben lernt. Dann wollen wir es aus der Hand Gottes hinnehmen, ihm dankbar dafür sein und er wird uns segnen. Ich kann nicht anders als glauben, dass Jesus Christus heute derselbe ist, wie er damals war, als er mit seinen Jüngern sprach und dann dort nach Bethanien hinging, alles Geschick wandte und die Freude überall einkehrte, als man von dem hörte, was unser Herr getan hat. Es gibt zweierlei Freude. Das eine ist die Schadenfreude über das, was der Feind getan hat, der nur den Tod bringt, und das andere ist die Freude des Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Nehmt dieses Wort als Wort Gottes auf und an. Und Gott wird es um seines Namens willen und zu seiner Ehre aus Gnaden bestätigen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Für diese Morgenstunde, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort, o Herr. Herr, was sollen wir dir noch sagen? Wir können nicht anders, wie unseren Mund und unsere Herzen öffnen, die einstimmig dir preisen, o Herr, für die großen Taten, die du auch in unseren Tagen tust, o Herr. Nicht nur in jenen Tagen, sondern in diesen Tagen, Herr, hast du die noch nicht geändert, du treuer Gott, sondern du wirkst, Herr, und wir dürfen auch wirken mit dir, Halleluja. Glory deinem wunderbaren Namen. Segne dein Volk hier heute Morgen. Segne deine Kinder, oh Herr. Überall, wo sie sein mögen, oh Gott. Segne alle, die in Not geraten sind, oh Herr. Mein Gott, hilf allen, oh Herr. Das ist mein Gebet. Auch alle, die Trauer haben, Herr. Unsere Geschwister in der Schweiz, oh Herr. Tröste du sie, oh Gott. dann sind sie getröstet, o Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, Herr. Wir bitten auch für unseren lieben Bruder, Herr, wenn er zur Beerdigung dorthin fährt, o Herr, soll es mit ihm sein, Herr. Woll es das Wort in seinem Munde sein, o Herr. Woll es ihn selber stärken, Herr. Und dass er das sagen könnte, was du sagen möchtest, o Herr. Deinem Namen sei die Ehre. Treuer Gott sei uns gnädig. Auch heute Nachmittag, Herr, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.